Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu dieser Predigt im Livestream. Ich freue mich, dass wir auf diese Art und Weise miteinander verbunden sein können. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute wieder uns dem Galaterbrief zuwenden können. Und vielleicht habt ihr gesehen, was das Thema meiner Predigt ist, WC-Papier oder die Logik von Gesetz und Gnade. Deborah hat mir da so ein bisschen geholfen mit einer Idee und je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich muss unbedingt, WC-Papier muss eine wichtige Rolle in meiner Predigt spielen. Das passt wunderbar zu dem Text. Genau, und wie ihr seht, habe ich so ein bisschen die Dekoration angepasst. Aber das ist natürlich nicht alles. Ich habe noch mehr WC-Papier. Und hier ist auch noch WC-Papier. Und da ist auch noch WC-Papier. Und ich habe noch nicht mal alle WCs geplündert. Ich kann also noch, ich habe noch Nachschub für WC-Papier. Ich weiß nicht, wie es bei euch im WhatsApp-Chat oder auf eurer Facebook-Seite gelaufen ist. Ich habe gemerkt, das war ein ziemlich humorvolles Thema in dieser Woche. Ganz viele Leute haben irgendwelche Bilder mit WC-Papier geschickt und irgendwelche coolen Videos. Ich habe mich jedes Mal drüber gefreut und bei manchen auch schlapp gelacht. Aber eigentlich steckt ja was Ernsteres dahinter, oder? Eigentlich steckt ja sozusagen die Empörung dahinter über Hamsterkäufe. Dass man sagt, Mann, wir müssen doch nicht WC-Papier hamstern. Wo leben wir denn eigentlich? Und ich habe sogar gesehen, es gab Psychologen, die erklärt haben, warum man WC-Papier hamstert. Fand ich auch noch recht logisch. Nämlich, dass er gesagt hat, WC-Papier hat kein Verfallsdatum. Du brauchst es immer. Es ist sozusagen eine sichere Investition. Und du kannst es gut lagern. Und du kannst es auch noch nach der Krise aufbrauchen. Und das heißt sozusagen eine symbolisch, psychologisch eine sehr gute Investition und bietet dir relativ viel Sicherheit. Wobei ich persönlich bin gar nicht so sicher, ob es wirklich alle Hamsterkäufe sind, die so für leere Regale gesorgt haben. Sondern ich habe so den Eindruck, jeder ist wahrscheinlich mal einkaufen gegangen, war sich vielleicht nicht sicher, wie viel WC-Papier habe ich noch zu Hause. Und dann hat man mal auf Sicherheit noch eins mitgenommen. Und weil viel mehr Leute einkaufen gehen, ist auf einmal auch das Regal leer, auch beim Gemüse und so. Darauf sind die Läden ja gar nicht eingestellt. Aber auf jeden Fall, es war eine gute Möglichkeit, sich in dieser Woche zu empören über diese Hamsterkäufe. Und die Message war klar, hört auf mit Hamsterkäufen. In Deutschland ist sogar irgendeine Ministerin, glaube ich, durch ein Lager von Aldi gelaufen, um zu zeigen, es hat noch genug. Was ich eigentlich noch spannend finde und weshalb ich auch das Thema WC-Papier weiterverfolgen möchte, ist eigentlich nicht so sehr die Empörung und auch nicht so sehr die Hamsterkäufe, also nicht so sehr die Hamsterkäufe, sondern ich möchte eigentlich die Frage stellen, noch einen Schritt weiter. Warum diskutieren wir eigentlich über Hamsterkäufe? Warum ist es so ein gutes und emotionales Thema, wo wir uns so richtig reinsteigern können und sogar Filmchen drehen können? Und ich glaube, da spielt sich bei uns was ab. Oder? Wir merken auf einmal, einkaufen ist moralisch. Das haben wir schon immer gewusst, so mit Bioartikeln und so. Aber jetzt gibt's nochmal eine neue Dimension von der Moral. Es geht um Habgier, es geht um Egoismus, es geht um darum, dass Leute sich nur um sich selber drehen, dass keine Nächstenliebe da ist. Und irgendwie ist WC-Papier ein moralisches Thema geworden. Und wir merken, anhand von diesem WC-Papier kann man sagen, wir senden überall die Message, hey, es ist nicht egal, wie du lebst, es ist nicht egal, wie viel du einkaufst und wir können schuldig werden. Und wir merken, auch ungeschriebene Regeln dienen der Ordnung. Also wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. Es gibt sozusagen irgendwelche Gesetze und diese Gesetze, die helfen uns, eine gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wehe, du bist ein Gesetzesübertreter. Und vielleicht werdet ihr merken, wenn wir uns jetzt unserem Predigttext zuwenden und darüber nachdenken, welche Logik hinter Gesetz und Gnade stecken, dass dieses WC-Papier eigentlich Ausdruck von Gesetz in unserem Leben ist. Wir haben uns ja mit dem Galaterbrief befasst und Paulus ringt damit, dass diese Gemeinde auf einmal ein anderes Evangelium anfängt zu glauben. Dass sie sagen, nicht nur Jesus, sondern auch die jüdischen Gesetze, die Vorschriften des Alten Testamentes, Jesus plus spielt eine Rolle in ihrem Leben. Und Paulus ringt darum, den Leuten zu erklären, dass dieses Gesetz keine zentrale Bedeutung mehr spielt, sondern dass es im Evangelium ganz zentral um das geht, was Gott uns in Jesus schenkt. Dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Dass Gott uns vergibt, wenn wir an Jesus glauben und nicht aufgrund unserer menschlichen Leistung. Und ich habe auch schon in anderen Predigten versucht, deutlich zu machen, diese Gesetzlichkeit, die gibt's vielleicht bei uns nicht mehr in der Form, dass wir jetzt darüber diskutieren, sollen wir unsere Kinder beschneiden lassen, ja oder nein, müssen wir uns an die jüdischen Speisegesetze halten. Aber es geht eigentlich um, es gibt auch bei uns Parallelen. Es gibt Leute, die meinen, wenn sie genügend vor Gott weinen, so eine religiöse Leistung erbringen, dann ist er ihnen gnädig. Oder es gibt Menschen, die glauben, wenn sie nicht das Richtige tun, dann stehen sie unter einem Fluch. Dann hat Gott sie nicht lieb. Es gibt aber auch einen ganz großen Relativismus, so nach dem Motto, ich bin gar nicht so schlecht, Gott kann schon mit mir zufrieden sein. Und all das steht irgendwo im Widerspruch zum Evangelium. Und Paulus versucht zu zeigen, dass Gott eigentlich von Anfang an einen Plan verfolgt hat. Und ich werde den Text heute nicht ganz lesen, sondern immer wieder einzelne Verse herausgreifen. Aber im Galaterbrief ringt Paulus um diese Gemeinde, um die Menschen und um ihren Glauben und sagt, hört auf, einem anderen Evangelium Glauben zu schenken. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, diejenigen, die Juden sind, die müssen doch eigentlich verstehen, dass Gott schon bei Abraham gnädig ist. Das habe ich in der letzten Predigt kurz gestreift. Da schreibt er, Galater 3, Vers 9, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Er geht zurück zu Abraham und sagt, in 1. Mose 15 könnt ihr das nachlesen, meine lieben Freunde in Galatien. Ihr könnt nachlesen, auch wir können das heute nachlesen, wie Gott mit Abraham umgegangen ist. Gott hat Abraham als gerecht betrachtet. Warum? Weil Abraham so ein toller Kerl war und alles richtig gemacht hat? Weil er die beste Leistung erbracht hat? Nein, Gott hat ihn einfach erwählt, weil er sich entschieden hat, aus Abraham ein großes Volk zu machen und hat ihm die Zusage gegeben, dass er zum Segen für die ganze Welt wird und dass er ein Nachkommen bekommt und eben zu einem großen Volk anwachsen wird und dass aus seinem Volk derjenige kommt, der zum Segen für die ganze Welt wird. Und dann heißt es in 1. Mose 15, Abraham glaubt Gott. Abraham glaubt Gott und Gott rechnet ihm das als Gerechtigkeit an. Das heißt, er ist mit Gott im Reinen. Gott ist gnädig und dann schließt sogar Gott mit Abraham einen Bund und er macht es so, dass wie man damals auch Verträge abschließen konnte, dass er, dass Tiere in der Hälfte geteilt werden, links und rechts hingelegt werden und normalerweise sind dann beide Vertragspartner durchgelaufen, aber in diesem Fall schreitet nur Gott durch diese beiden Tierhälften und schließt einen Bund, einen ganz einseitigen Bund, ein ganz einseitiges Abkommen mit Abraham und sagt, weil du mir glaubst, bist du im Reinen mit mir, bist du gerecht und ich werde dich segnen und du sollst zum Segen werden für die ganze Welt. Und so sagt Paulus schon in 1. Mose 15, zeigt sich, Gott ist gnädig. Und es ganz entscheidend geht's um den Glauben. Und Paulus sagt dann den Galatern, hey, ihr müsst verstehen, das gleiche Prinzip, was bei Abraham gegriffen hat, das greift auch bei Jesus. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Galater 3, Vers 14. Durch Jesus Christus. Es geht Paulus immer wieder darum, dass sie damals und auch wir heute verstehen, Jesus alleine schenkt uns die Beziehung zu Gott. Und er sagt, dieses Evangelium, das ist keine Erfindung von Menschen. Es gab keine Konferenz, auf den Menschen beschlossen haben, was das Evangelium sein sollte, sondern das ist eine Botschaft, die von Gott selbst offenbart wurde. Diese Botschaft, dass Gott uns liebt, dass er uns so sehr liebt, dass er sogar am Kreuz für uns stirbt, dass er uns so sehr liebt und uns vergibt, die stammt von Gott selbst, nicht von Paulus, nicht von Petrus, nicht von der Kirche, sondern die hat Paulus geschenkt bekommen. Und deswegen ringt er darum, dass wir verstehen, Jesus zeigt und schenkt uns Gottes Gnade. Aber dann ist natürlich die große Frage, ja, was ist denn dann überhaupt mit dem Gesetz? Was ist denn überhaupt mit dem, was im Alten Testament steht? Was Mose ungefähr 430 Jahre später offenbart bekommt. Diese ganzen Vorschriften und Regeln, nicht nur die 10 Gebote, sondern über 630 Gebote haben die Pharisäer, glaube ich, gezählt im Alten Testament. Und Paulus sagt, nein, nein, das Gesetz, das macht schon Sinn. Aber es macht eben nicht Sinn als Weg der Gnade. Es geht beim Gesetz nicht darum, dass ich einen gnädigen Gott bekomme. Er sagt, Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund beschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Er sagt, es ist eine falsche Logik, wenn ihr meint, okay, Abraham und dann 430 Jahre später kommt das Gesetz und jetzt gilt Abraham nicht mehr, sondern das, was Gott dem Mose gesagt hat, ausschließlich. Und er sagt, nein, das hebt das Gesetz eben nicht auf. Das Gesetz ist nicht der Weg der Gnade und ist auch keine Ergänzung des Evangeliums, sondern es hat eine andere Funktion, es hat einen anderen Sinn. Es zeigt uns, wo wir schuldig werden. Und da merken wir wieder, wie das mit dem WC-Papier funktioniert, oder? Wir merken, wir haben auch eine Moral und wir können einander zeigen und erkennen, woran wir schuldig werden. Und er sagt es auch ganz explizit in Galater 3, Vers 19. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Nochmal. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Diese Frage stellt Paulus. Und er sagt, es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog, und das ist Jesus. Paulus sagt, das Gesetz des Mose macht Sinn, aber nicht als Weg zu Gott, sondern als Weg, um zu erkennen, dass ich selbst mit meinem Tun nicht Gottes Geboten entspreche, dass mein Leben nicht dem entspricht, was Gott möchte. Es zeigt uns, wo wir schuldig werden. Und Paulus stellt dann auch nochmal die Frage, bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusage steht? Nein, er sagt nicht, das steht nicht im Widerspruch. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. Aber das ist nicht so. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Mensch der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Also halten wir das uns nochmal vor Augen, was Paulus da sagt. Paulus sagt, das Gesetz des Mose war noch nie der Weg, um vor Gott gut dazustehen. Sondern der Weg, um ins Reine mit Gott zu kommen, war von Anfang an, von Abraham an, war der Glaube, war das Vertrauen auf Gottes Zusage, war das Vertrauen auf das, dass Gott zu seinem Bund steht. Das Gesetz, das zeigt vielmehr, dass wir selbst scheitern, dass wir schuldig werden, dass wir sündig sind. Und immer wieder merken wir, ja, Moral und Ethik in unserer Gesellschaft hat diese Funktion, dass wir merken, oh, wir können schuldig werden aneinander. Und die Bibel sagt uns, dass wir auch an Gott schuldig werden. Jesus Und die damaligen Juden waren sich einig, dass das ganze Alte Testament, diese Gesetze, in zwei Geboten zusammengefasst werden soll. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Also umgekehrt, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und hast, mit deinem Denken, mit deinem Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sagt Jesus, und er diskutiert es auch mit den Juden damals, dass daran hängt das ganze Gesetz. Und das Gesetz ist aber kein Weg zu Gott, sondern es zeigt uns, dass wir immer wieder scheitern in der Liebe. In der Liebe zu Gott und in der Liebe zu anderen Menschen. Und das Gesetz, das offenbart, dass wir schuldig sind, dass wir aneinander schuldig werden und dass wir auch Gott gegenüber schuldig werden. Wie wir ins Reine mit Gott kommen, das zeigt Jesus. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Um nochmal auf das WC-Papier zurückzukommen. Ich glaube, diese Empörung über die Hamsterverkäufe, die helfen uns auch selbst, irgendwo in einem guten Licht dazustehen. So nach dem Motto, diejenigen, die Hamsterkäufe machen, die sind selber, das sind die, die wirklich schlecht sind. Ich mache keine Hamsterkäufe. Ich bin gut. Aber wenn wir auf den Grund gehen, wenn wir mal hinterschauen, was hinter diesen Hamsterkäufen steht und was auch hinter dieser Schuldzuweisung steht, dann merken wir, in jedem von unserem Leben gibt's Egoismus und Habgier. Wir sind nicht immer selbstlos und von Natur aus liebevoll. Wir sind uns oft selbst der Nächste. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei der Medienberichterstattung über diese Krankheit Covid-19 und das Coronavirus. Habt ihr nicht auch schon mal gedacht, hey, hoffentlich krieg ich, falls ich dann krank bin, einen Platz auf der Intensivstation? Oder habt ihr als erstes gedacht, oh, hoffentlich bekommt mein Nachbar einen Platz auf der Intensivstation? Ich glaube, es liegt uns doch so nahe, dass wir zuerst mal uns selbst lieben. Und dass wir uns sorgen und dass wir Angst machen und dass wir nicht Gott lieben. Und all diese Dinge zeigt uns das Gesetz. Jesus zeigt uns was völlig anderes. Jesus zeigt uns, dass obwohl wir nicht perfekt sind, obwohl wir Gott nicht lieben, obwohl wir aneinander und an Gott schuldig werden, Gott uns liebt. Das Evangelium zeigt uns, dass Gott gnädig ist, obwohl wir nichts dazu beitragen können, obwohl wir vor Gott keinen Eindruck schinden können, weil wir immer wieder scheitern. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, die Strafe, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen und stirbt am Kreuz für uns. Im Evangelium geht es ganz zentral um Jesus und das, was er für uns getan hat. Er stirbt am Kreuz für uns. Er liebt uns. Er vergibt uns. Und wozu lädt er uns ein? Er lädt uns ein, Gott zu vertrauen. Er lädt uns ein, diese Vergebung anzunehmen. Er lädt uns ein, Gottes Zusagen Glauben zu schenken und nicht mehr in der Angst zu leben, ob meine Leistung ausreicht, ob ich gut genug war, um diese Krise zu überstehen, ob ich genügend Leistung erbracht habe, um in den Himmel zu kommen, ob ich gut genug bin, um vor Gott gerecht dazustehen, sondern Jesus sagt, du darfst mir vertrauen. Ich bin für dich gestorben. Ich vergeb dir. Ich liebe dich. Und so offenbart das Gesetz, zeigt uns das Gesetz, wo wir schuldig werden, aneinander und an Gott, und weist uns auf Jesus hin und ermutigt uns, auf Jesus zu vertrauen, auf Jesus allein. Jesus plus nichts ist alles. Die ganze Gnade bekommen wir durch Jesus Christus geschenkt. Natürlich, das Gesetz des Mose schafft auch Ordnung. Das habe ich vorhin schon gesagt beim WC-Papier. Oder diese ungeschriebenen Regeln, die helfen uns zu verstehen, wie wir gut miteinander umgehen können. Das Gesetz des Mose macht Sinn, klar. Nicht als Weg zu Gott, aber als Weg, wie wir auch miteinander umgehen können. Auch um zu verstehen, wie Gott sich diese Welt gedacht hat. Das Gesetz des Mose hat keine Gültigkeit mehr für uns, wie damals. Wir müssen keine Opfer mehr darbringen, all diese Dimensionen sind vorbei. Aber in Moral und Ethik kann es uns helfen zu verstehen, was Gott will und was Gott gedacht hat. Und deswegen ist das Gesetz des Mose immer noch hilfreich. Auf der einen Seite, weil es Ordnung schafft, auf der anderen Seite, weil es uns zeigt, wo wir schuldig geworden sind. Paulus sagt es in Galater 3, Vers 24 so. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam, denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Galater 3, Vers 24. Lesen wir das nochmal und lassen uns das auf der Zunge zergehen. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte. Es hat uns gezeigt, dass wir Gnade nötig haben. Aber es hat uns keine Gnade geschenkt. Es hat uns gezeigt, dass wir Vergebung nötig haben, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und deswegen ist Jesus so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und dass wir diesem Evangelium Glauben schenken und dann aus diesem Evangelium heraus anders leben. Dass wir Vergebung für uns in Anspruch nehmen und uns Liebe schenken lassen für den Nächsten und für Gott. Und dass wir das auch nicht aus uns selbst heraus produzieren. Ich möchte nochmal Galater 3, Vers 14 zum Schluss zitieren. Da sagt Paulus, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Durch Jesus Christus bekommen auch wir heute, wir Schweizer, wir, die wir jetzt zu Hause sitzen, Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, denn Abraham war ja Jude und ich bin kein leiblicher Nachfahre von Abraham. Aber wir bekommen aufgrund des Glaubens durch Jesus Christus Zugang zu dem Segen Gottes. Nicht aufgrund von unserer Leistung. Und Paulus sagt sogar noch eins, setzt noch eins oben drauf. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vom letzten Sonntag. Da war das zentral, dass wir verstehen, der Heilige Geist will uns helfen, ein neues Leben zu führen. Gott selbst kommt in unser Leben. Es ist nicht nur so, dass er uns vergibt, sondern dass er uns auch zu Gottes Kindern macht, dass er Wohnung in uns nimmt und dass wir durch diesen Heiligen Geist eine neue Kraftquelle bekommen. Dass er uns prägt und verändert, dass es nicht nur unsere guten Vorsätze sind oder auch unsere Selbstdisziplin, sondern dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, die in uns wirkt. Wir werden das im Laufe des Galaterbriefes noch weiter anschauen. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lasst und dass ihr euch nochmal versucht zu verinnerlichen, worin die Logik von Gesetz und Gnade besteht. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir über andere herziehen können und damit lenken wir davon ab, dass wir selbst auch habgierig sein können. Vielleicht nicht beim Thema WC-Papier, aber vielleicht bei anderen Themen. Wir alle werden vor Gott schuldig. Und wir brauchen Vergebung. Die bekommen wir nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns liebt und uns aus freier Gnade und einfach aus seiner Entscheidung heraus Jesus in diese Welt gekommen ist und für uns gestorben ist. Und ich hoffe, dass wir verstehen, das Gesetz von Mose, Regeln, die machen Sinn. Sie können uns zeigen, wo wir schuldig werden, wo wir Vergebung nötig haben. Aber Jesus allein, Jesus plus nichts, ist alles und Gottes gnädige Geschenk an uns. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist und dass du uns keine Orden vergibst aufgrund der Punktzahl, die wir sammeln, sondern dass du uns einfach vergibst, wenn wir an dich glauben, wenn wir das annehmen, was du für uns im Glauben getan hast. was du für uns getan hast. Danke dürfen wir darauf vertrauen, dass du uns segnest. Danke müssen wir uns nicht sorgen, ob wir was falsch gemacht haben, sondern dürfen immer wieder deine Vergebung in Anspruch nehmen, dürfen immer wieder aus deiner Gnade heraus leben, dürfen uns immer wieder auch darüber freuen, dass du uns liebst. Danke für diese Botschaft heute Morgen. Danke für diese Botschaft in dieser Zeit. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst in dieser Zeit. Wirk du mit deinem Heiligen Geist in uns. Schenk du uns eine Ruhe und eine Gewissheit, dass du da bist. Sei du jetzt bei den Ärzten und Krankenschwestern und Pflegern und diplomierten Gesundheitsfachkräften oder wie man das richtig bezeichnet. Segne du sie in ihrem Dienst, in ihrer Arbeit und bewahr du auch die Kranken. Ich bitte auch darum, dass das ein Ende hat, dass dieser Virus, dass wir dann Mittel dagegen finden und dass wir verstehen, wie wir damit umgehen können und dass er auch vielleicht von der Bildfläche verschwindet. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu Hause in unseren Familien zu leben. Dass du uns hilfst, im Umgang miteinander nicht nur Gesetz, sondern auch Gnade zu leben. Dass die Vergebung, die wir bekommen haben, dass wir dir auch weitergeben können. Danke, kannst du uns auch helfen, unsere Kinder auf dich hinzuweisen und ihnen von deiner Liebe und von der Vergebung zu erzählen. Danke, kannst du uns in der Ehe helfen, dass wir miteinander gut umgehen können und dass wir uns auch gegenseitig vergeben können. Und ich bitte dich darum, dass du das wirkst durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.